Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten. Heute ist Tag der Entscheidung für die französische Literatur und genauso für die englischsprachige. Heute werden da die wichtigsten Preise vergeben, der Prix Goncourt und der Booker-Preis. Wir schauen uns gleich alle vier Romane an, die im Rennen sind für den Prix Goncourt und nachher beim Booker-Preis einen der möglichen Sieger, Richard Powers, mit dem Buch Erstaunen. Sehr aufregender Tag ist das heute für die französische Literatur. In 3 Stunden ungefähr wird der Siegertitel beim Prix Goncourt bekannt gegeben, beim wichtigsten französischen Literaturpreis. Welches Buch das sein könnte, darüber werde ich jetzt mal spekulieren mit unserem Frankreich-Spezialisten Dirk Fuhrich. Hallo, willkommen.
Guten Morgen.
4 Titel sind das in der Endauswahl beim Prix Goncourt. Wenn wir jetzt erstmal auf die Gesamtauswahl, also auf die 4 Titel gucken, zeigen die schon mal irgendeine Tendenz für diesen Preis?
Es ist eine sehr diverse und auch eine sehr aktuelle Liste, die eben aktuelle Fragen aufgreift, kann man durchaus sagen. Es geht vereinfacht gesagt um MeToo, es geht um Nazi-Vergangenheitsbewältigung, es geht um das Thema George Floyd und es geht um das Verhältnis zu den ehemaligen französischen Kolonien. Letzter Punkt ist auch deswegen ganz interessant, weil genau vor 100 Jahren, 1921, erstmals ein Autor aus den damaligen Kolonien den Goncourt-Preis bekommen hat mit einem sehr kolonialismuskritischen Buch.
Und die 4 Autorinnen und Autoren auf der Liste, da ist eine bei uns ziemlich bekannt, Christine Angot. Die anderen 3 kennen wir noch nicht so, oder?
Ja, die anderen sind nicht so sehr bekannt. Georges Chalandon hat man schon hier, von dem hat man schon ein bisschen was gehört. Am Tag davor war eine Sozialreportage, die recht, zumindest in den Feuilletons, breit besprochen wurde vor 2 Jahren. Von dem Autor D'Alembert gab es versprengte Übersetzungen. Von dem jungen Autor Sare gab es bisher noch nichts auf Deutsch. Das ist ein ganz neuer Name für uns hier.
Dann fangen wir doch mal mit der bekanntesten an jetzt, wenn wir auf die 4 Bücher schauen. Der Roman von ihr, der den Preis kriegen könnte. Was ist das für einer?
Ja, das ist von Christine Angot. Ein Buch, es wird da gesagt, und das kann ich auch nur unterstützen, es ist ein Buch, das man schon oft von ihr gelesen hat. Es geht um den sexuellen Missbrauch, den sie erfahren hat als junge Frau von ihrem Vater. Incest ist das Buch, in dem sie da am ausführlichsten drüber geschrieben hat. Und in dem neuen Buch geht es eben wieder darum. Hören wir sie da mal dazu.
Wenn ich mir sage, ich muss zurückkehren, ich muss es wieder aufnehmen, muss es wiederholen, dann liegt es nicht daran, dass ich nicht alles gesagt hätte. Es ist eine Art Gefühl, eine Intuition, auch wenn es mich nervt. Denn ich spüre, dass die Dinge nicht verstanden wurden, dass sie nicht gesehen und begriffen worden sind.
Das heißt, sie erzählt auch hier wieder von den sexuellen Übergriffen in ihrer Kindheit und versucht, sich wieder neu verständlich zu machen?
Genau, sie hat das ja eben auch gesagt. Das ist etwas, was noch nicht abgeschlossen ist, weder bei ihr selber noch in der Gesellschaft. Und deswegen hat sie das Bedürfnis, immer wieder darüber zu schreiben. Es ist ein autofiktionaler Text und sie ist ja auch eine der bekanntesten autofiktionalen Schriftstellerinnen in Frankreich. Es ist auch eine Art therapeutisches Schreiben. Es ist ein sehr starkes Buch. Man kann es auch so als Litanei bezeichnen eigentlich.
Dann steht ein Buch auf der Liste mit einem deftigen Titel. Wir haben den vorhin schon in unserer Nachricht gehört. Da wurde der übersetzt mit Sohn eines Dreckskerls. Man kann ihn noch heftiger übersetzen.
Ja, man kann sich also irgendwie ein schlimmes Schimpfwort im Deutschen ausdenken. Also Salaud ist wirklich so ein Dreckskerl, ein Arsch und wirklich ein fieser, wieser, widerwärtiger Typ.
Und was ist das für ein Buch? Welcher Sohn, welcher Vater ist da gemeint?
Ja, es geht um den Vater des Autors, des Erzählers. Und dieser Vater hat sich immer als Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg dargestellt, als kolorreicher Typ, also so ein wirklich sich selbst feiernder Mensch. Und es stellt sich aber raus im Laufe der Zeit für den Sohn, dass er genau das Gegenteil war. Dass er mit den Deutschen kollaboriert hat und auch vermutlich verquickt war in die ganzen Dinge, die in Lyon passiert sind, mit Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, wie er genannt wurde, wo sehr, sehr viele Juden umgebracht und deportiert wurden. Es geht auch um diesen Prozess gegen Klaus Barbie, der dann stattgefunden hat in den späten 80er Jahren und über den der Autor Georges Chalandon auch als Journalist berichtet hat, Journalist von Libération, heute ist er bei Canard Enchaîné. Also es ist ein Buch, in dem es um die Vergangenheitsbewältigung geht, um Kollaboration. Das ist ein wichtiges Thema in Frankreich, das immer wieder hochkommt. Und das ist hier sehr, sehr persönlich, auch ein bisschen sehr polemisch beschrieben in diesem Werk.
In dem Roman von Sorge Chalandon. Jetzt, ich habe vorhin so freihändig gesagt, der Prix Goncourt, der wichtigste französische Literaturpreis. Sagen Sie, stimmt das eigentlich überhaupt noch? Also es stimmte früher immer, stimmt das immer noch auch in einer völlig veränderten Medienlandschaft?
Ich würde sagen, absolut. Der Prix Goncourt hat es geschafft, sich immer weiter wunderbar zu inszenieren. Also das wird ja während dieses Essens vergeben heute Mittag. Praktisch zum Dessert wird der Name des Siegers verkündet.
Da sitzen die Kritiker, die Jury sitzt
zusammen. 10 Menschen in der Jury. Es gibt 10 Gedecke, die nicht mehr werden dürfen. Also es wird, wenn dann mal einer ausgetauscht. Die reden darüber und beim Dessert, wie gesagt, wird der Name verkündet. Alle sind gebannt. Es hat eine sehr, sehr hohe mediale Aufmerksamkeit. Und man muss auch sagen, es ist zwar nicht immer so, aber viele dieser Romane, also in Frankreich haben die sowieso hohe Auflage, die Sieger, aber manche haben auch große internationale Ausstrahlung. Wenn wir an die Anomalie denken von Hervé Le Tellier, dann ist das eben zum Beispiel etwas, wo auch sehr viel Geld mit verdient werden kann bei den Übersetzungsrechten. Und einer der Autoren, der jetzt so hoch gehandelt wird, da sollen auch schon 6-stellige Summen geflossen sein für die Übersetzungsrechte, also vom Hansa Verlag in Deutschland, wo das Buch nächstes Jahr im Herbst erscheinen wird.
Dann schauen wir noch auf die anderen 2 Bücher, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das sind 2 Romane von Autoren mit afrikanischem oder karibischem Hintergrund. Wenn wir mal schauen auf Milwaukee Blues, das Buch, der Roman von Louis-Philippe d'Alembert, scheint in den USA zu spielen, wenn der Titel das so richtig suggeriert.
Ja, er spielt dort, er spielt in Milwaukee, das ist auch in der Nähe von Chicago, und er greift die Geschichte von George Floyd auf, die ja in Minneapolis sich ereignet hat, aber er nimmt einen anderen Protagonisten, der den Namen trägt, eines jungen Mannes, der schon einige Jahre vorher, nämlich 1955, von der Polizei ermordet wurde, Emmett Till. Den nimmt er und er lässt ihn beurteilen von allen möglichen Menschen in der Umgebung, von den Nachbarn, von seiner Jugendfreundin, von der Familie. Also er wird diese Szene, die dazu geführt wird, dass er ermordet wurde, dieser kleine Diebstahl, der mit dem Tod, mit dieser Exekution endete, das wird aus ganz verschiedenen Perspektiven geschildert. Und dadurch entsteht wirklich so ein Bild von rassistischer Unterdrückung seit den 50er Jahren bis heute. Also immer wieder mit Bezügen auf diese Aktualität George Floyd eben. Und das ist auch ein sehr, sehr, ja, sehr eindringlicher Roman dieses Autors, der in Frankreich schon sehr renommiert ist, stammt aus Haiti, also hat auch selbst einen Hintergrund aus der Karibik in diesem Fall.
Die Liste, die Shortlist ist sehr divers, haben Sie vorhin schon gesagt, und offenbar auch altersmäßig, denn der 4. Roman jetzt, der kommt von einem ganz jungen Autor, ne?
Ja, das ist ein ganz junger Autor, 1990 geboren, Mohamed Mbougar Sarr, stammt aus dem Senegal, also auch jetzt nicht aus dem Zentrum der französischen Literatur, wenn man es so sagen kann. Er ist der Überflieger in diesem Herbst, stand auf sehr, sehr vielen Preislisten, aber er gibt sich wie sein Roman hält im Übrigen auch sehr bescheiden, was Literaturpreise anbetrifft.
Sur la question des prix littéraires, il était tout à fait sincère. Et je le dis avec beaucoup de sincérité.
Literaturpreise sind Ermutigungen. Sie besitzen natürlich ihr historisch gewachsenes Prestige. Aber die Literatur findet woanders statt. Entscheidend ist das, was nach und vor allem vor dieser Preissaison stattfindet. Die Einsamkeit, die Stille, das Schreiben. Die ganzen Schwierigkeiten, aber auch das Glück, das damit verbunden ist. Das ist jedenfalls für mich am wichtigsten. Das berührt mich am meisten.
Das klang jetzt ein bisschen so bei Mohamed Mbougar Sarr, als ob er den Preis eigentlich schon bekommen hätte. Oder?
Könnte man sagen. Dabei spricht er da über den Protagonisten in seinem Roman. Denn es geht in diesem wirklich, in dieser grandiosen literarischen Komposition, würde ich sagen, geht es um einen jungen Schriftsteller aus Afrika, der das Buch eines anderen Schriftstellers sucht. Ein vergessenes Buch, ein verschwundenes Buch, das aber das Kultbuch in den 30er Jahren gewesen sein soll. Also das ist mit sehr viel Ironie alles dargestellt, sehr verschachtelt, wie gesagt, literarisch sehr, sehr komplex und gut gemacht und ist einfach es kommt alles vor. Es ist zeitgenössisch, es geht viel um die Kolonialfrage, um das Verhältnis afrikanischer Literaten zu französischen Literaten in Paris und so weiter, Literaturbetrieb, alles kommt da rein. Das ist wirklich für diesen jungen Autor sehr großartig gemacht.
Und wenn ich alles, was Sie gesagt haben, jetzt richtig zuordne, scheint mir, dass ihr auch Ihr Favorit zu sein oder das Buch, von dem Sie denken, das hat die größten Aussichten auf den Preis?
Also ich würde sagen, was die literarische Qualität, Originalität anbetrifft, ist auf jeden Fall dieses Buch der Favorit. Ich finde, das hätte verdient, diesen Preis zu bekommen. Allerdings, die anderen Namen sind zum Teil sehr gewichtig. Also gerade Christine Angot, sie hat schon sehr, sehr lange, kann man sagen, auf diesen Preis gewartet. Wobei sie jetzt einen anderen wichtigen Preis bekommen hat, was ein bisschen ausschließen würde, dass sie das bekommt. Also diese Preisarithmetik spielt auch eine sehr große Rolle. Für mich ist Saar eigentlich der Favorit. Es geht auch dabei ein bisschen um die Frage Autofiktion bei Angot oder komplexe literarische Welterschaffung bei Saar. Und ich würde mich dafür das Letztere aussprechen. Aber wir müssen abwarten, was beim Dessert nachher rauskommt.
3 Stunden Geduld noch für die Entscheidung beim Prix Goncourt. Herzlichen Dank an Dirk Fuhrig. The Cat Inside, das ist eine Novelle von William S. Burroughs, ein Text, in dem er von seinem eigenen Leben erzählt. William S. Burroughs ist ja einer der Helden der Beat-Literatur. Allen Ginsberg und Jack Kerouac sind die beiden anderen. Burroughs Roman Naked Lunch ist berühmt geworden. Die Novelle The Cat Inside, die ist viel weniger bekannt. Der Regisseur Kai Greene hat diese Novelle jetzt als Hörstück inszeniert und da ist unser Autor Andy Hörmann doch sehr neugierig geworden und er ist eingetaucht in The Cat Inside.
Ed is missing.
Ed ist eine Albino-Katze mit großen rosafarbenen Augen und einem Flohhalsband. Sie ist entlaufen und wird sehnlichst vermisst.
Denke ich an meine frühe Jugend zurück. Erinnere ich mich der wiederkehrenden Empfindung, irgendein Geschöpf an mich zu drücken. Es ist ziemlich klein, ungefähr so wie eine Katze. Es ist weder Säugling noch Tier, jedenfalls nicht ganz. Es ist halb Mensch und halb irgendwas.
Das Buch The Cat Inside von William S. Burroughs ist 1986 erschienen. Damals war der Autor und bekennende Katzenliebhaber schon 72 Jahre alt, hatte ein Leben voller Drogenexzesse hinter sich, seine zweite Frau bei dem Versuch eines Wilhelm Tell-Schusses getötet und mit Junkie und Naked Lunch 2 der erfolgreichsten und schonungslosesten Romane der Beat Generation veröffentlicht. Und dann im Rentenalter ein Buch über Katzen.
Dieses Katzenbuch ist eine Allegorie, in der Katzen als Darsteller das Leben des Autors aufführen. Nicht, dass die Katzen Puppen wären, nein, ganz und gar nicht. Sie sind lebende, atmende Kreaturen. Und jedes Mal, wenn man zu einem anderen Wesen Kontakt herstellt, wird es traurig, weil man seine Grenzen erkennt. Die Angst vor schmerzlichem Verlust und letztendlich die Vergänglichkeit. Das ist es, was Kontakt bedeutet.
In diesem weniger bekannten autobiografischen Werk Burroughs geht es also nur vordergründig um die Liebe zu Katzen, vielmehr auch um Sehnsucht und Geborgenheit und den Umgang mit dem Tod. Der Titel The Cat Inside a cappella gesungen. Ein raffinierter Kunstgriff des Regisseurs Kai Greene, der diesen Text akustisch gewohnt intelligent und emotional umsetzt. Dazu die Kompositionen des Berliner Indie-Tronic-Duos Tarwater, das der Inszenierung eine melancholische Leichtigkeit gibt. We are the cats inside. The Cat Inside, die Katze in uns. Natürlich steckt dieser Text voller Allegorien. Sehnsucht, Suchen und Finden, letztendlich auch Jagdinstinkt, aber auch die Widersprüchlichkeiten in uns Menschen. Und die Verachtung des Autors gegenüber dem natürlichen Feind der Katze, dem Hund. Drastik und Humor gehen dabei Hand in Hand.
Der Mensch hat den domestizierten Köter nach seinem eigenen scheußlichen Ebenbild geformt.
Selbstgerecht wie ein Lynchmob.
Unterwürfig und abgefeimt.
Stets zu abscheulichsten koprophagen Perversionen aufgelegt.
Welches andere Tier versucht schon, einem das Bein zu ficken?
Dieses Hörbuch ist so poetisch wie unterhaltsam, trotz der Schwermut des Textes. Nicht nur etwas für Katzenliebhaber. Eine sehr gelungene Inszenierung, nicht zuletzt wegen des Schweizer Schauspielers David Bennett, der mit seiner fragilen Stimme das Alter Ego von William S. Burroughs gibt.
Vergangene Nacht begegnete ich im Traum einer Katze mit sehr langem Hals und dem grauen, durchscheinenden Körper eines menschlichen Fötus. Ich schmuse mit ihr. Ich weiß nicht, was sie braucht und wie ich für sie sorgen soll.
The Cat Inside von William S. Burroughs, als Hörspiel bearbeitet von Kai Green. 65 Minuten läuft dieses Hörspiel, der Preis knapp 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute Abend wird die englischsprachige Literaturwelt und nicht nur die nach London schauen, wenn dort der Booker-Preis 2021 verliehen wird, einer der wichtigsten Literaturpreise überhaupt. Und auf der Shortlist dafür steht auch der neue Roman von Richard Powers. In dem Buch geht es um einen Jungen, der für die Rettung der Natur demonstriert, und es geht um die Frage, wird die Welt schneller enden, als unsere Zukunft beginnt? Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen hat das Buch gelesen und es ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen.
Ja, guten Morgen.
Rettung der Natur, die Stichworte, zerstören wir unsere Zukunft. Kann man irgendwie sagen, das ist ein Buch zur Klimadebatte?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist unmittelbar inspiriert von der aktuellen Debatte und vor allem von der Fridays for Future Bewegung. Der junge Robin, der im Mittelpunkt des Buches steht, beschäftigt sich unglaublich intensiv, also so wie die vielen jungen Leute, die wir jetzt auf der Straße sehen, mit dem Thema Klima. Er geht auch zu Protestkundgebungen, wo er ein Schild mit der Aufschrift "Helft mir, ich sterbe" trägt. Also solche Schilder habe ich auch auf Protestkundgebungen hier bei uns in Berlin zum Beispiel gesehen. Und die Anführerin der Proteste ist ein 14-jähriges Mädchen, das gewisse Ähnlichkeiten mit einer Greta Thunberg hat. Und es ist auch eindeutig, dass die USA gerade von einem Präsidenten geführt wird, der sich alles andere als um das Klima schert, krude Nachrichten über die sozialen Medien absetzt und dabei auch den universitären Betrieb zugrunde spart.
Und jetzt heißt der Roman Erstaunen. Was für eine Spur legt das denn? Um was für ein Erstaunen geht es da?
Es geht das ganze Buch ist ein einziges großes Staunen. Robin und sein Vater Theo sind immer wieder gemeinsam in den Smoky Mountains unterwegs, wo Powers übrigens selber auch wohnt. Und dort zum Beispiel bestaunen sie den unerschöpflichen Reichtum der Natur. Sie sind in jeder Jahreszeit dort unterwegs, campen draußen. Und der Vater zeigt diesem Jungen diesen unendlichen Reichtum. Sie sind aber auch unterwegs in fernen Galaxien. Der Vater ist Astrobiologe und auch da führt er seinen Sohn hin. Und immer wieder sind eben diese ganz großen Fragen im Mittelpunkt. Was macht diese Natur aus? Sie wälzen Bestimmungsbücher, mikroskopieren, zeichnen und also beschäftigen sich auch auf wissenschaftlicher Ebene mit dem Thema. Und immer wieder sind beide Seiten unglaublich beeindruckt von dem, was sie da erleben und erfahren und erkennen.
Und wenn die beiden da, der Junge und sein Vater, so intensiv unterwegs sind in der Natur und zusammen da staunen, ist das dann eine ganz intakte Beziehung? Ist das sowas wie so ein heiler Kern des Romans?
Das ist vielleicht der heile Kern, aber es gibt eben auch eine ganz andere Ebene. Und zwar ist die Mutter von dem kleinen Robin gestorben und die Frau natürlich von Theo bei einem Verkehrsunfall. Und auch diese Mutter war übrigens eine absolut leidenschaftliche Umweltaktivistin und strotzte wohl nur so vor Energie und Liebe und hat natürlich ein großes Loch gerissen mit ihrem Ableben. Und damit müssen diese beiden umgehen. Theo Byrne, der Vater, hat eigentlich sich nie vorstellen können, ein Kind überhaupt zu haben. Und ihm ist das Thema Kind eigentlich ganz fremd. Und dennoch entwickelt er eine unglaublich innige Beziehung zu seinem Sohn und versucht mit aller Kraft, ihn am Leben zu erhalten und ihm die Trauer oder den Umgang mit dem Tod der Mutter leichter zu machen. Und der Sohn hat außerdem eine seltsame Krankheit. Er hatte eine Art von Autismus, das Asperger-Syndrom wahrscheinlich. Und damit muss sich der Vater auch intensiv befassen, weil der Sohn auch wirklich nicht ganz einfach im Umgang ist. Und zugleich wehrt sich der Vater mit allen Füßen dagegen, dass sein Sohn mit Medikamenten behandelt wird. Und die Ausgrenzungen, die der Sohn an der Schule erfährt, die führen dazu, dass er am Ende den Sohn zu Hause unterrichtet und seine eigenen Wege mit ihm geht.
Beim Asperger-Syndrom denkt man ja auch natürlich gleich wieder an Greta Thunberg. Sie haben sie ja schon erwähnt. Und so wie Sie jetzt davon erzählt haben, spielt auch die Krankheit des Sohnes offenbar auch eine wichtige Rolle für das Erzählen dieses Buches?
Ja, genau. Das ist relativ zentral und hat eben auch diesen Aspekt oder beziehungsweise wirft die Frage auf, wer ist eigentlich wirklich krank, unsere Gesellschaft oder dieser Junge? Und das passt ja eben auch zu dieser ganzen Klimafrage. Und genau, Greta Thunberg, da stellt sich diese Frage natürlich auch. Und dann gibt es eben auch noch diesen Aspekt, dass dieser Science-Fiction-Aspekt, der in diesem Buch zum Tragen kommt. Und nachdem der Vater sich gewehrt hat gegen alle Versuche, dem Jungen Medikamente zu verabreichen, lässt er sich aber überzeugen, seinen Sohn an eine eigenartige neurologische Maschine anzuschließen, die auch mit der auch die Mutter schon Versuche gemacht hat, und auf die Weise kommen Elemente der Mutter zu dem Jungen, und das hilft ihm auch, diese Trauer zu verarbeiten und eben auch mit dieser Krankheit besser umzugehen.
Jetzt scheint das ja also ein Buch voller Naturbewunderung, aber auch mit diesen Science-Fiction-Elementen und mit dem Eintauchen in so eine intensive menschliche Beziehung. Ich frage mich jetzt, in was für einer Sprache kann man sowas erzählen? Wie macht Richard Power das? Was für ein Ton hat dieses Buch?
Also er kann unglaublich gut beschreiben. Er hat einfach eine sehr, sehr farbenreiche Sprache, und er bedient sich sehr vieler Dialoge. Also die Hälfte des Buches besteht aus Dialogen, und darum ist es ein sehr lebendiges Buch. Und dann beschreibt er eben auch diese fernen Galaxien, und dabei entwickelt er eine geradezu mythologische Kraft in seiner Sprache. Also man muss wirklich sagen, es ist ein sehr hineinziehendes, sogentwickelndes Buch, und zugleich ist es auch voller scharfsinniger Beobachtungen der US-amerikanischen Gesellschaft, und er wird dazu einfach auch mit zu einem Kritiker und geradezu boshaften Beobachter seines Landes.
Richard Powers in seinem Roman Erstaunen. Aus dem Englischen wurde das übersetzt von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier, im S. Fischer Verlag erschienen, mit 320 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Stefanie von Oppen. Und ich habe es gesagt, das Buch könnte den Booker-Preis heute gewinnen, wenn der heute Abend verliehen wird. Da halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden.
Straßenkritik.
Hallo, Grüße, hier spricht Böse Wiedemann. Das Buch, das mir in letzter Zeit ganz besonders gut gefallen hat, ist von Benjamin Myers, Offene See. Es ist ein relativ junger englischer Schriftsteller, der die Geschichte eines Jungen beschreibt, der die Schule verlässt und schwirrt aus, packt seinen Rucksack. Es ist herrlich beschrieben, durch welche Gegenden er kommt, welche Menschen er trifft, was für Erfahrungen er macht, bis er eines Tages ein Cottage sieht und dann eine ältere Dame, die ganz freundlich auf ihn zukommt und ihn zum Tee einlädt. Und da entspinnt sich eine herrliche Geschichte zwischen jung und alt, männlich und weiblich, so ungefähr. Ein Wohlfühlbuch. Wem immer ich es bisher empfohlen habe oder geschenkt habe, war sehr begeistert.
Louise Wiedemann hatte Erfolg mit ihren Empfehlungen für den Roman Offene See von Benjamin Myers. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Dumont Verlag. 12 Euro kostet die. Und jetzt hier mal ein Blick hinter unsere Kulissen. Bei uns in der Lesart-Redaktion gibt es deutlich mehr Frauen als Männer. Und bei der Auswahl der Gäste wird sehr auf Frauen-Männer-Parität geachtet. Da fällt jetzt allerdings unsere neue Empfehlungsliste doch deutlich aus dem Rahmen. Denn bei unseren 5 neuen Empfehlungen für den November, da gibt es gerade mal eine Autorin und 4 Autoren. Bei mir sind jetzt Miriam C. und Christian Raphansel aus unserer Redaktion. Guten Tag erstmal.
Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Also dann bitte ich jetzt um eine Rechtfertigung. Warum steht denn Chimamanda Ngozi Adichie als einzige Frau auf unserer Liste mit dem Buch Trauer ist das Glück, geliebt zu haben?
Tja, wir stellen auf dieser Empfehlungsliste ja immer 5 Titel jeden Monat zusammen, die uns besonders auffallen, in Erinnerung bleiben. Aber auch sind es Titel, die wir für einen besonders interessanten Beitrag zur Zeit halten. Und ja, vielleicht haben da in den letzten Wochen uns geprägt die Diskussionen um Regierungsposten, Parteivorsitzende. Jedenfalls haben die uns vor allem Bücher über Männer und Bücher über Männlichkeit in unsere Empfehlungsliste für diesen Monat gespült. Und tatsächlich auch Chimamanda Ngozi Adichie, also die nigerianisch-amerikanische Bestseller-Autorin und eben einzige Autorin auf der Liste in diesem Monat, die erzählt von einem Mann in ihrem Buch, von einem Mann, der nicht mehr da ist. In Trauer ist das Glück, geliebt zu haben, verarbeitet sie nämlich den Tod ihres Vaters, der ist mitten in der Pandemie gestorben. Und viele von uns haben das bestimmt sicher auch selber erlebt. Trauer war zu dieser Zeit einfach schwieriger. Es dauerte manchmal lange, bis man zur Beerdigung reisen konnte. Manchmal ging das überhaupt nicht. Und auch deshalb nähert sich Adichie ihrem Vater schreibend und sie zeigt nochmal auf, wie er sie eben auch geprägt hat, wie er ihr Denken geprägt hat, wie er sie aber auch zu der Feministin gemacht hat, als die wir sie heute kennen.
Ja, und ich möchte schon nochmal sagen, es ist schon tatsächlich so ein bisschen eine Zufälligkeit, dass das uns so passiert ist, weil wir uns da jetzt nicht irgendwie jeden Monat irgendwie so ein Thema überlegen oder eine Überschrift, sondern naja, wir tauschen uns aus, was sind so die Bücher aus letzter Zeit, die wir wirklich ganz persönlich dringend empfehlen wollen. Und das hat sich diesmal tatsächlich einfach so ergeben und wir haben es erst im Nachhinein gemerkt und haben gesagt, aber ist ja auch spannend, so ein Blick auf Männlichkeit, der aber auch sehr unterschiedlich ausfällt. Also es gibt da das preisgekrönte literarische Tagebuch eines Autisten, es gibt ein Essay eines einsamen Mannes. Es gibt aber auch eine verdeckte Recherche unter frauenhassenden Antifeministen. Also alles nicht unbedingt typisch männlich, aber eben Facetten von Männlichkeit.
Typisch männlich könnte das Thema sein bei Daniel Schreiber. Der hat ein Buch geschrieben übers Alleinsein. Und ja, der Mann regelt ja bekanntlich der klassische Mann seine Sachen alleine und macht sein Ding selbst. Ist der einsame Wolf? Wie ist das denn bei Daniel Schreiber?
Glücklicherweise möchte ich sagen, ist das nicht so ein einsamer Wolf-Buch, sondern es ist ein sehr nachdenklicher Tonfall. Es ist auch gar nicht traurig. Es ist auch kein Suhlen irgendwie in der Einsamkeit, sondern naja, Daniel Schreiber ist einer von in der Bundesrepublik, so nach aktueller Statistik, 17 Millionen Menschen, die alleine leben. Und er beschreibt, wie das so ist, wenn die Erwartungen der Gesellschaft ja von was ganz anderem erzählen, nämlich dass es irgendwie so der gesunde Normalfall sei, in einer romantischen Zweierbeziehung, in der trauten Zweisamkeit zu leben. Und wenn man schon keine Kinder hat, dann doch zumindest das. Und wie dieser Erwartungsdruck sich auswirkt, darüber schreibt er aber erstmal anders so zwischen eigenen Erfahrungen, zwischen Philosophie, zwischen Soziologie auch. Und es ist das Buch eines sehr erfüllten Lebens, muss man sagen. Also es ist wirklich nicht traurig, in das sich dann aber eben doch mit der Pandemie das so hineinschleicht, dass aus dem Alleinesein dann doch auch die Einsamkeit werden kann. Und das ist sehr spannend, wie gesagt, sehr, sehr persönlich. Und ich finde, es ist ein Buch, das einfach sehr gut in die Gegenwart passt, weil das ja jetzt auch, um wieder auf die Statistik zu kommen, irgendwie eine Lebensform ist, die stark zunimmt. Und sich da klug Gedanken drüber zu machen, finde ich wichtig.
Ein Mann also, der sich klug Gedanken gemacht hat, da kommen die Männer jetzt nicht so schlecht weg an dieser Stelle. Wie ist das denn bei dem Roman Herrscht 07769 von Laszlo Krosznahorkai? Der taucht jetzt ein ins thüringische Neonazi-Milieu. Das ist nun keine Ecke, wo ich sympathische Gestalten erwarten würde. Da habe ich Vorurteile.
Ja, tatsächlich, das ging mir ähnlich, muss ich zugeben. Aber dieser ungarische Autor, der Laszlo Krosznahorkai, der macht es uns nicht so einfach mit so einem Forschen. Einen moralischen Urteil. Seine Hauptfigur, von der er in diesem Roman erzählt, das ist Florian Herrscht, ein junger Mann und der wohnt eben in einer Kleinstadt in Thüringen und er schreibt Briefe. Briefe an Doktorin Angela Merkel, Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Herrscht möchte sie nämlich warnen vor dem Untergang des Universums und als Absender dieser Briefe notiert er dann immer nur seinen Nachnamen und die Postleitzahl. Also erklärt sich dieser leicht kryptische Titel Herrscht 07769. Und ich gebe zu, das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Verschwörungsmythos. Florian Herrscht arbeitet auch für den Anführer der örtlichen Neonazi-Truppe. Aber wir lernen ihn eben als einen gutmütigen, also auch einen sehr treuherzigen Menschen und Mann kennen. Wir lernen ihn auch in einer Umgebung kennen, die von Unsicherheit, tatsächlich auch von Auslöschung bedroht ist. Das ist alles komisch, aber immer auch wieder sehr tragisch. und auch ein großes Sprachkunstwerk. Also da bin ich wirklich gespannt, was der Autor uns auch selbst erzählt über seinen Blick auf Ostdeutschland, seinen Blick auf Männlichkeit. Nächste Woche am Mittwoch ist László Krasznahorkai nämlich zu Gast bei uns in der Lesart.
Ja, und ebenfalls in diesem neofaschistischen Milieu, da bewegt sich diese Recherche, die ich vorhin schon genannt habe, von Tobias Ginsburg, Die letzten Männer des Westens, dieses Undercover-Buch unter frauenhassenden Männerbünden, rechtsextremen Burschenschaften, aber auch offenen Neofaschisten. Da ist der Autor rein mit falscher Identität, falschem Schnauzbart und hat da recherchiert. Und das ist wirklich unglaublich, was er da rausfindet. Und sein Blick ist auch, wenn wir über Männlichkeit reden, er als moderner Mann guckt auf diese reaktionären bis faschistischen Männer und versucht, die aber trotzdem zu verstehen. Er versucht, die manchmal zu mögen als Menschen, das ist schmerzhaft für ihn in der Recherche, für uns beim Lesen, aber sehr, sehr erhellend. Ein toller Einblick, krasse Recherche.
Und ich ergänze mal noch das fünfte Buch auf unserer Liste, wenigstens den Titel. Das ist das Tagebuch eines jungen Naturforschers von Dara McAnulty. Und alle unsere Empfehlungen können Sie sich zuschicken lassen. Von uns finden Sie auch bei uns online, deutschlandfunkkultur.de. Ich danke sehr Miriam C. und Christian Rabhansel.